Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit Profifußball, Scouting, Musik und dem Leben ganz generell. Ich denke, für diese bunte Palette an Themen könnten wir uns wohl kaum einen besseren Gast aus dem Sportbusiness wünschen, als es Jan-Peter Martens ist. Jan-Peter, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Willkommen in Wien.
Dankeschön, also danke für die Einladung auch und ja, willkommen auch die Zuhörer, oder? Beim heutigen Podcast. Ich freue mich allerdings, hier zu sein.
Jan-Peter, wir freuen uns ebenso und wir freuen uns riesig auf die kommende Podcast-Episode, die vor uns liegt, mit hoffentlich viel Magie. Wir haben im Vorfeld miteinander gesprochen und du hast gesagt, es muss immer Magie zugelassen werden. Also ich bin schon gespannt, wie viel Magic du heute in den Podcast reinbringst. Bevor wir aber so richtig durchstarten, darf ich dich unseren Hörern vorstellen. Jan-Peter Martens hat seine fußballerische Laufbahn bei KV Mechelen in Belgien gestartet. Von dort ging es dann nach Holland zu Roda Kerkrade und dann weiter zu Sturm Graz. Und mit Sturm feierte Jan-Peter seine größten sportlichen Erfolge. Er wurde zweimal Meister, einmal Cupsieger und spielte mit dem SK Buntigammer Sturm Graz dreimal in der Gruppenphase der Champions League. Nach seiner aktiven Karriere engagierte er sich in Österreich für Futsal sowie Footwolle und war bei Fußballspielen im belgischen Fernsehen TV-Experte. Nach einigen Jahren in Brasilien, wo er unter anderem ein Bed and Breakfast betrieb, ging es 2012 zurück nach Europa und in den Fußball. Zuerst war Jan-Peter Martens als technischer Direktor beim belgischen Zweitligisten St. Truiden tätig. Seit 2013 arbeitet er für den FC Schalke 04, wo er heute als Scout seine Expertise einbringt. Neben Fußball gilt Musik als eine zweite große Leidenschaft. 1999 erschien sein erstes von bisher drei Alben. Nummer 4, und da kommen wir heute noch im Podcast drauf zu sprechen, ist ab Ende November erhältlich. Darüber hinaus hat er mit der Gründung der Plattform Plateau im Jahr 2003 entscheidende Impulse für Österreichs Singer-Songwriter-Szene gesetzt. Neben seiner sportlichen und musikalischen Laufbahn studierte Jan-Peter Jus und absolvierte die Management-Akademie der österreichischen Fußball-Bundesliga. Nach seiner aktiven Fußballkarriere folgte die Ausbildung zum Travel Guide in Rio de Janeiro und ein Übersetzungsstudium für Deutsch und Portugiesisch. Also ihr seht schon, da wird es ganz bunt heute in unserem Podcast. Privat ist Jan-Peter mit Luena verheiratet. Gemeinsam haben sie mit Luan, Inara und Oreno drei Kinder.
Jan-Peter, ich habe gar nicht gewusst, dass der Lorenz Schnellredner ist, aber er hat jetzt eineinhalb auf vier Seiten in 40 Sekunden abgespult. Wenn du mitgekommen bist, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder alles erwischt?
Nein, ich großen Teils sind da schon die Episoden aus meinem Leben drinnen. Ich sage jetzt aus meinem Leben, gefühlt sind das ja vier Leben, die sich immer durcheinander schlingern und ja, steckt tatsächlich ganz viel drin. Ja.
Kommen wir, ich nehme an, zu deinem ersten Leben. Du hast ja Teile deiner Jugend und deines jungen Erwachsenenseins in Österreich verbracht und dir hier auch einen großen Namen gemacht. Du warst Teil der glorreichen Zeiten, der glorreichen Teams bei Sturm Graz, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Und du hast dann eben auch deine Karriere in Österreich beim glorreichen Club SC Untersimbrunn ausklingen lassen. Hast in dieser Zeit auch in Wien gewohnt. Und du kennst daher die am öftesten gestellte Frage unter Wienern, respektive auch immer die Auftaktfrage im Kaffeehaustalk. Welcher Kaffee darf es denn sein?
Wer guten Latte Macchiato, aber dann schon mit zwei Shots Kaffee drin.
Hast du eigentlich ein Lieblingskaffeehaus gehabt?
Tatsächlich ein paar Kaffeehäuser war ich schon. Also man muss, wenn man ja in Wien wohnt, ein bisschen mitmachen und dann trifft man den einen oder den anderen. Was es in Belgien gar nicht so üblich ist, dass man sich zum Frühstücken oder auf einen Kaffee natürlich schon auch trifft. Aber in Wien ist es schon speziell und ich war einige Male im Lederer im 8., glaube ich, oder 7. oder 9., irgendwo dort in der Gegend. Ich glaube, Café Lederer in der 8.
Da muss jetzt ganz stark sein, das ist mittlerweile eine Bottega, kein Kaffeehaus mehr.
Echt wahr? Also damals hat es da ein Klavier gegeben, kann ich mir erinnern, ist ein Flügel gestanden.
Das gibt es vielleicht heute noch, aber das Essen ist nicht mehr kaffeeorientiert, sondern spanisch angehaucht.
Okay. Ja, und sonst war ich immer ganz gerne in der Nähe vom Naschmarkt. Also Café Sperl ist halt der Klassiker, da muss man einmal hin, wenn man in Wien wohnt, denke ich. Also so hat man mir erzählt, aber gleich in der Nähe hat es dieses Café Fille gegeben, wo man auch so
viel mit Büchern
und Stühle und alles kaufen konnte, fand ich total charmant. Und überhaupt der Naschmarkt ist ja Wahnsinn. Also das ist einzigartig weltweit, würde ich sagen. Ich hab nicht die ganze Welt gesehen, aber überall, wo ich schon mal war, da seid ihr Wiener total gut mit dem Naschmarkt. Also ihr habt da ein wirklich schönes Paradies auf Erde mit dem Naschmarkt. Und da war ich auch immer ganz gerne.
Ich habe gestern auf Laola 1 ein interessantes Interview gelesen mit Philipp Horski. Der ist Eishockey-Co-Trainer, aktuell für Bustertal und die letzten Jahre in Schweden. Und der hat einen schönen Satz gesagt, den ich eigentlich nur bestätigen kann. Man muss Wien verlassen, um Wien zu schätzen. Und das habe ich auch in meiner Zeit in Amerika festgestellt. Ein Land, das ich sehr liebe, aber es gibt, glaube ich, nichts Besseres als Wien.
Aber pass auf, da habe ich schon etwas für euch, weil, ja, na gut. Naschmarkt, okay, Museumsquartier ist auch einzigartig, ist top. Ich war einmal im Museumsquartier und 2007 muss das gewesen sein. Und ich schreibe ja eher in meine kreative Phase Songtexte. Aber dort, ich habe tatsächlich ein Gedicht in mein Leben geschrieben und das war im Museumsquartier, muss man sich vorstellen, Anfang Juli, gefühlte 50 Grad heiß, auf diese Plastikdinge, die da rumliegen, habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Und ob es Sonnenschutz oder was war es, Sonnenstich oder wie heißt das? Ich weiß nicht, was es war, aber auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich muss ein Gedicht schreiben. Und das Gedicht, das heißt Wien, du wunderbare Welt. Ich gebe euch das mal kurz.
Ja, bitte.
Wien, du wunderbare Welt. Wo Wissen und Wirten und Walzer die Wahrheit waren, wo Wolfgang Wolfi wurde, warum, weshalb und wieso, wohne ich eigentlich nicht hier. O Wien, du wunderbare Welt. Und jetzt schnell nach Graz.
Sehr, sehr schön. Das ehrt die Stadt, glaube ich, sehr. Ganz kurz nur eingehakt. Auf diese Einlage war man nicht vorbereitet, aber was mich interessieren würde, wie kommt man als aktiver Fußballer dazu, auch wenn ein Sonnenstich dich eingenommen hat, aber Gedichte zu schreiben? Gerade zur damaligen Zeit war das ja schon äußerst intellektuell.
Boah, ich muss sagen, ich hab eigentlich immer mit Worte gespielt. Und wie komme ich dazu, Gedichte zu? Ich habe ja nur ein Gedicht in mein Leben geschrieben, also das war dieses. aber wie komme ich zu Songtexte, was ja auch in gewissen Art von Dichten ist, kann man sagen. Mein Vater war Lehrer Niederländisch, also Muttersprache, und der ist immer, wie ich kann mich erinnern, wie ich wirklich jung war, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahre alt, ist er immer nach Hause gekommen mit so ein Schrift gehabt, und da hat er immer so witzige Sprüche und so reingeschrieben. Und das habe ich eigentlich als Kind mit einem Löffel mitgekriegt. Und für mich war daher immer so die Sprache und die Muttersprache insbesondere, war schon ein Tool, den man gezielt einsetzen kann und wo ich auch eine gewisse Liebe für kreiert habe, dass man mit Worte spielt. Und eigentlich bis heute habe ich das. Also ich habe total oft Wortspiele mir sagen Worte, die mir bringen das sofort irgendwelche Gedanken. Und in der Kombination mit meiner Mutter, die eigentlich in einer total künstlerischen, insbesondere musikalischen Familie aufgewachsen ist, war das für mich eine Kombination. Sprache mit Musik ist eigentlich immer da gewesen für mich. Und da kommt man schnell schon mal selber ins Ausprobieren, und vom einen kommt dem anderen. Und dann am Endeffekt habe ich mich für englische Sprache entschieden. Aber da kommt eigentlich der Drive, sage ich mal, zum Texten kommt direkt aus dem Schoß von meinen Eltern.
Schnell nach Graz, so endet dein erstes und einziges Gedicht. Das führt uns auch zur nächsten Frage, nämlich zu deiner aktiven Karriere in Graz bei Sturm. Du bist 1998 im Alter von 23 Jahren von Roda Kerkrade zu SK Sturm nach Graz gekommen und in deiner Premierensaison damals gleich Meister geworden. um das Ganze einzuordnen, du bist damals in eine Mannschaft gekommen mit Größen wie Ivica Vastic, Mario Haas, Gilbert Belasnik, Markus Schopp, Roman Mehlich, Hannes Reinmeier, also die auch über Jahre schon beim SK Sturm waren. Und du hattest den legendären Ivica Osim als Trainer. Wie war das als junger Spieler für dich, auch in diese Truppe zu kommen und dann vielleicht auch mit diesem Trainer zusammenarbeiten zu können?
Also genau richtig, wie du sagst, da waren ja ganz viele Persönlichkeiten in diese Truppe und eigentlich war das eine gestandene Mannschaft. Also ich bin im Winter gekommen, tatsächlich noch die letzte Woche von 97 miterlebt, Hallenturnier in Wien und in Graz. Das waren legendarische Zeiten. Aber ich bin in eine Truppe gekommen, die eigentlich fertig war. Die war zu der Zeit 10 Punkte vor dem zweiten im Winter 97-98 dann und am Weg zur Meisterschaft schon. Da mussten noch ein paar Siegen her und deswegen hat mich Ivica Osim auch immer da nicht schon schnuppern lassen. Und du spürst natürlich, beim Training ist es so, untereinander spürt man, ob man eigentlich spielen sollte oder nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich ganz locker in dieser Mannschaft von der Qualität her könnte ich mitspielen. Das wäre, aber Osim hat immer diesen Weg gewählt mit neuen Spielern. Der hat das ein halbes Jahr vorher auch mit Tomi Zakocian gemacht, der aus der Meistertruppe von Salzburg zu Sturm gewechselt ist und aber dann auch nicht gespielt hat. Da hat sich auch jeder gedacht, ja, wie holt man denn den Star, den Nummer 10 von Salzburg, die Champions League gespielt haben, zu Sturm und der sitzt auf der Bank, teilweise in der Tribüne. Und das hat er mit mir auch gemacht und es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert, also bis ich dann reingekommen bin in der Mannschaft. Ich habe dann diese Saison noch einige Male gespielt, ein Tor gemacht, aber wichtig war ich nicht in die erste Meisterschaft und das ist schon etwas, also du sprichst da über Ivica Osim, das ist schon etwas, was mir auch bis heute mitnimmt. Also ich beobachte oft, ich sehe so viele Spieler und Mannschaften und immer wieder habe ich das Gefühl, dass eine Mannschaft einen Umbruch zu schnell versucht durchzuführen und dann kläglich scheitert. Und da ist vielleicht genau der Punkt, wo Ivica Osim da schon die Erfahrung und das die Empathie auch und den Menschenkenntnis gehabt hat, wo er gesagt hat, nein, ich bringe die neuen Spieler nur Münchenmaß oder peu à peu,
ja. Stück für Stück
und langsam rein. Und das hat er, denke ich, sehr, sehr gut gemacht. Natürlich ist es für mich am Augenblick, wie du dann auf dem Training denkst, ja gut, ich muss eigentlich spielen. Und du spielst ja nicht und teilweise sitze ich dann wirklich am Buffet während dem Spiel. Also das ist dann weniger lustig, aber jetzt nachhinein habe ich das komplett verstanden und ich würde es auch so machen.
Ihr habt rückblickend als Mannschaft da sehr, sehr gut funktioniert und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern habt auch außerhalb viel unternommen und ich glaube, du wirst mir bestätigen, viele Freundschaften von damals aus der Mannschaft haben ja heute noch Bestand.
Auf jeden Fall. Also ich hab noch Kontakt mit ganz vielen Spielern von der Zeit.
Glaubst du, dass das im heutigen Fußball mit all den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklungen noch möglich ist? Ich meine, du hast jetzt einen Einblick bei einem deutschen Bundesligisten. Wenn du das vergleichst mit der Zeit bei Sturm Graz, ist das in der heutigen Zeit noch so möglich?
Nein, also ich glaube, dass zwei Sachen dafür der Grund sind. Erstens einmal Social Media und Smartphone, das hat alles komplett geändert. Also ich kann mich erinnern, dass ich in 97, wie ich angekommen bin, ich habe tatsächlich noch eine Woche zeigen müssen, dass ich fit war. Also bevor ich meinen Vertrag bei Sturm unterschrieben habe, war ich eine Woche in Graz, weil ich hatte schon einige Wochen nicht gespielt bei Roda Kerr gerade. Und der Trainer wollte schauen, ja, wie fit, wie einsetzbar ist er. Und da habe ich gespielt und am Tag 1, dass ich meinen Vertrag verdienen musste, war genau der Tag, dass die zwei alten Deutsche, Foda und Schupp, dass sie ihren Einstand gegeben haben. Also sie sind da im Sommer gekommen, Sommer 97, und an dem Tag, dass sie ihren Einstand geben, war mein erstes Training von der Probewoche. Und wir sind tatsächlich in ein Gasthaus gegangen und haben von das eine Bier das zweite gemacht. Und irgendwann um 2:30 in der Nacht bin ich im Theatercafé in Graz gelandet, am Flügel. Und hab dort schon ein paar Lieder gespielt. Also ich weiß nicht mehr, in welchem Zustand, aber auf jeden Fall, das geht gar nicht mehr. Das wäre jetzt Frontpagina News und ich hätte nie einen Vertrag gekriegt bei Sturm. Nur da hat es keiner gewusst. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, also für den Zusammenhalt. Also jeder war dort mit. Die sind, wie gesagt, ich war der erste Tag, keiner kannte mir. Ich bin nach dem Training ins Hotel gegangen und die sind dort mit den ganzen, also Melich, Toth Hannes war dabei, Georg Bardel, Gilbert Prilasnik, die sind mir aus dem Hotel holen gekommen. Ich musste mit, ich wollte nicht, war aber schon lustig nachher, muss man schon sagen. Und der zweite Punkt ist natürlich diese Ich-AGs, wo man drüber spricht. Also da, das ist einfach so. Es geht mehr und mehr und mehr Geld herum in den Fußball, also sicher an der Top. Und ja, dieser Zusammenhalt, die wird teilweise auch zu Konkurrent. Also innerhalb von einer Mannschaft gibt es natürlich Konkurrenz, auch weil zwei, drei Spieler sind beim gleichen Berater und der Konkurrent ist beim anderen Berater und da wird ständig auch zwischen den Einheiten untereinander gesprochen, mit dem Berater gesprochen. Also dieser Konkurrenzgedanke ist jetzt, die war immer da, aber die war immer sportlich und die ist jetzt in der Zwischenzeit auch wirklich wirtschaftlich präsent in einer Mannschaft. Und das macht es schon viel, viel schwieriger, um dann natürlich am Abend nochmal zusammen irgendwie am Weihnachtsmarkt mit dem Ghetto Blaster, wie das der Roman Melich gemacht hat. Wir haben einfach die Musik gestoppt und der ist mit dem Ghetto Blaster da hingekommen und hat gesagt, jetzt spiele ich meine Austropop-Dinger mal. Und aber das geht nicht mehr. So ist das nicht mehr möglich. Ne?
Deine Zeit bei Sturm war ja nicht nur in der Disco, sondern auch am Spielfeld sehr erfolgreich. Zwei Meistertitel, ein Cupsieg, drei Teilnahmen an der UEFA Champions League. Du sitzt vis-à-vis von zwei glühenden Rapid-Fans und wir beide können bestätigen, diese Champions League-Nächte mit Sturm vor dem Fernseher waren schon, also nicht nur mit Papa und Mama einzigartig, sondern da hat es eine kleine Art von Public Viewing in einzelnen Wohnzimmern schon gegeben. Also zumindest bei mir waren ein paar Freunde auch zu Gast, obwohl niemand Sturm-Fan war.
Bei mir war es die Studienzeit und ich habe das damals im Charlie B so einen Aufstieg gegen Galatasaray war das.
Genau,
gegen das Galatasaray. Das Mal, ja. Genau, den Aufstieg dann in die Zwischenrunde miterlebt und ja, Charlie B ist komplett gesteckt voll und eine große Party dann auch, weil ja. Österreichischer Erfolg.
Ich glaube, das war auch die Zeit von den Boygroups, so Take That und so. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen...
Take That war, glaube ich, schon vorbei.
Oder das war schon vorbei.
Genau. Und
Spice Girls. Ich glaube, wir haben einen gewissen Faktor auch gehabt innerhalb unserer Mannschaft. Jeder hat so eine gewisse Rolle gehabt. Der Trainer hat das auch mitgespielt. Ivica Hosim hat auch immer jeder ein Nickname gegeben. Ich war der Musiker, beziehungsweise Musikant, hat er immer gesagt zu mir. Prilasnik war Student, Schopp war Metzger, hat er immer, der hat ja jede zweite Spiel eine gelbe Karte gekriegt und der hat ihn immer nur Metzger genannt, der hat nie Markus gesagt und wir haben so alle in der Truppe eine gewisse Rolle gehabt und ja, wie gesagt, wie eine Boygroup, das hat fast so ausgesehen, ob man zusammengestellt hat, damit man ganz Österreich mitnimmt.
Na, ihr wart definitiv die Nachfolger der Austria-Salzburg-Boygroup um Otto Konrad, ja. Martin Ammerhauser,
Heimo Pfeifenberger,
Nikola Jurcevic und so weiter. Worauf ich hinaus wollte bei der Frage, die Basis für die Champions League-Teilnahmen waren natürlich die Meistertitel davor und vor allem der zweite Meistertitel 1998-99 wird dir vermutlich ewig in Erinnerung bleiben, weil du da ganz entscheidend mit einem gewollten Traumtor, sage ich jetzt einmal, daran beteiligt warst und entscheidend
mitgewirkt hast.
Ja, weil ich mir gestern in der Vorbereitung noch einmal diese Videosequenz auf YouTube angeschaut habe und ich werde auch später darauf zu sprechen kommen. Ich unterstelle dir jetzt einmal sowas nicht gewollt, aber es war ein Traumtor. Also das meine ich.
Aber ernst. Wir verlinken euch dann auf Instagram, auf unserem Kanal, dieses YouTube-Video. Genau. Also kann sich jeder noch selber bilden.
Schaut ein bisschen so aus, als würde er dir massiv über den Riss rutschen. Der Ball.
Nein, aber das ist natürlich der Fehler, den du machst. Du rechnest nicht mit dem Effekt, den schon auf den Ball war. Also ich habe ja gesehen, wie der Markus Schupp den Ball mitgibt, mit einem gewissen Effekt. Und deswegen muss man den auch so über den Riss laufen lassen, sonst landet er irgendwo in der Eishalle.
Wer hat das Assist gegeben, sagst du?
Markus Schupp. Kann man sich nochmal anschauen.
Also wir haben nämlich im Vorfeld auch diskutiert, der Lorenz war sich überhaupt nicht sicher, wer es gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, es war Mario Haas.
Nee, es war Markus Schupp. Also ich habe mich schon tausendmal bedankt bei ihm. Also das wäre jetzt der Wahnsinn.
Bedankt nimmt er natürlich.
Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Das war auf jeden Fall gewollt. Ich meine, die Frage muss erlaubt sein, was war deine Meinung dann, was ich machen wollte? Wollte ich nicht aufs Tor
keine
schießen.
Keine Ahnung. Oh natürlich, ja, da, nein, bitte, verstehst nicht das Kritik. Es schaut so aus, als würdest du ihn ganz vorn mit dem kleinen C treffen.
Also nee, tatsächlich hat es mit dem Effet zu tun. Also okay. Da habe ich schon mit gerechnet. Ich musste ihn irgendwie diesen Weg mitgeben, weil sonst landet er wirklich irgendwo. Aber es ist
war
witzig,
die schwierigste Variante. Ins lange Eck wäre einfacher gewesen, aus meiner Sicht.
Ja, es hat nachher sogar gewisse Verschwörungstheorien aus dem GAK-Front gegeben, die gesagt haben, der Torwart hat den absichtlich reingelassen. So, ich meine, soll man sich selber mal anschauen auf dem Link.
Haltbar war er aus meiner Sicht nicht.
Nö, und natürlich bei jedem Tor musst du ein bisschen Glück haben, ist auch so. Ich wollte den aufs Tor bringen, wollte ich den genau links unten ins Eck? Nein, okay. Weißt du, wie schwierig der kommt? Du willst ihn einfach aufs Tor bringen. Ja. Und wo der reingeht, ist mir dann eigentlich auch ziemlich egal.
Dann sind wir eh d'accord. wir haben auf jeden Fall, oder besser gesagt, der Lorenz hat im Vorfeld Kontakt zu einem deiner damaligen Mitspieler aufgenommen.
Ah, okay.
Von den rund 22 bis 24 Kaderspielern, wen haben wir da angerufen?
Wen hast du angerufen? Gute Frage. Also, es könnte Mario Haas sein. Hat er gesagt, er hat den Assist gegeben?
Nein, wir machen ein Quiz, pass auf. Der Spieler hat 223 Spiele für Sturm Graz gemacht.
223.
Jetzt musst du das bald wissen.
Ja. Oder? Ja. Österreichischer Nationalteamspieler mit 16 Nationalteam-Einsätzen.
Ich denke, das müsste der Gilbert sein dann. Prilasnik.
Ja. Richtig.
Ja. Ja. Gratuliere.
Und, ich kenne nicht alle Ziffern auswendig, aber Datenanalyse ist ein bisschen auch mein Ding jetzt.
Und da haben wir was mitgebracht für dich. Wir spielen das kurz einmal ein.
Von Gilbert. Na, da freue ich mich.
Hallo Jan-Peter. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder in Österreich anzutreffen bist. Wir treffen uns ja hoffentlich am Donnerstag beim Europacup-Spiel gegen Lazio in Graz, wie vereinbart. Aber du hörst schon jetzt von mir in diesem Podcast, weil wir ja doch auch eine gemeinsame sportliche Vergangenheit haben. Und da gab es einige Highlights. Ja, es ist ja bald wieder Derby-Time und das war natürlich, ja, für dich ein besonderes Highlight, für mich auch, aber nicht unbedingt ein positives. Du hast mir ja quasi im Jahr 98, 99 in dieser Saison ja nicht vielleicht gerade mein Leben, aber zumindest meine Karriere bei Sturm Graz gerettet, indem du bei dem vorletzten Spiel im Derby gegen den GRK knapp oder in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer erzielt hast, nachdem ich vorher durch ein Handspiel einen Elfmeter verschuldet habe. Oh, dafür bin ich dir natürlich heute noch sehr, sehr dankbar. Wenn du das nicht geschafft hättest und wir hätten den Meistertitel verloren, also das war mir klar, gleich nach dem Spiel, ich hätte meine Karriere bei Sturm Graz nicht mehr fortgesetzt. Ich wäre sicher, dass ich den Verein verlassen und versucht, vielleicht die Karriere woanders fortzusetzen, wie auch immer, aber sicher nicht mehr bei Sturm Graz. Das wäre für mich nicht mehr möglich gewesen. So ging es natürlich weiter und ich erinnere mich dann an ein Spiel zurück, ganz gerne im Jahr 99, dann im Herbst gegen Rapid, als ich das Siegerstor zum 1:0-Sieg schießen konnte, nachdem du die Flanke gegeben hast. Also daran erinnere mich persönlich eigentlich lieber zurück, als an das Spiel gegen die GAK. Ja, ich hoffe, dass auch deine Musikprojekte gut vorangehen. Ich war immer ein Fan von deiner Musik und habe quasi als Fan sehr viele Konzerte besucht, die du gespielt hast. Auch zu deinem einen oder anderen Gastauftritt hat es sogar gereicht. Ja, Erinnerungen, die ich nicht missen möchte. Und ja, ich hoffe, wir können am Donnerstag darüber sprechen und ein wenig in der Vergangenheit schwelgen. Alles Liebe, ciao.
Wir wollen mit dir jetzt auch noch kurz in der Vergangenheit schwelgen.
Ja, Moment einmal, Tränen in den Augen. Also Gilbert ist, ich habe nicht seine Karriere gerettet, das hat er selber gemacht, gell? Ist ja klar. Er hat ja ganz viele Qualitäten gehabt und es war auch ganz wichtig, dass er bei uns in der Mannschaft war. Er hat auch seine Rolle gehabt als Student sozusagen. Er war so ein gewisser Leim, sage ich mal, der alles ein bisschen zusammengehalten hat. Er war mit den Jungen und mit den Alten, mit den Ausländern und mit den Österreichern und der war irgendwie in der Mitte. Und dann eine ganz wichtige Rolle in den Teambuilding immer gehabt. Geschweige dann auch natürlich auf dem Platz. Er hat ja seine Karriere auch, spricht für sich. Du wolltest noch was sagen über Gilbert. Also ich muss jetzt kurz meine Trainer wegpinken. Gell? Entschuldigung, das wollte ich noch sagen. Gilbert hat tatsächlich an dem Abend hat er die erste 100 CDs gekauft von mir, weil ich hatte in der Woche davor hatten wir Aufnahmen gehabt im Tonstudio in Graz. Und er hat nach dem Abend sind wir alle in ein Restaurant gegangen in Graz im Zentrum.
Nach dem Derbyabend.
Nach dem Derbyabend, ja. Direkt. Und da hat er mir sofort gesagt, also er ist neben mir gesessen, war ein guter Freund immer von mir, und hat gleich gesagt, ey, deine CD, sobald die rauskommen, die erste 100 sind für mich, danke, danke, danke für das Tor und bla bla bla, aber diese 100, die nimmt er sofort ab und gut. Das war ja schon nochmal witzig. Und er spielt so hervorragend Saxophon. Also wir haben tatsächlich ein paar Mal in Schulen gespielt und da hat er dann mit seinem Saxophon zu meinen Liedern gespielt.
Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim galt ja als Philosoph. Welche Leitsprüche von ihm hast du von eurer gemeinsamen Zeit mitgenommen?
Ja, also... Welche nicht, würde ich sagen. Der hat so viele Sprüche immer gehabt, die haben mich immer mitgenommen. Einige bleiben jetzt noch übrig. Eines hat er immer gesagt, wenn wir gegen, also immer wieder mal gegen, ich kann mich erinnern, zu Hause Lustenau haben wir gehabt. Die haben dort einige Male hintereinander verloren und er wollte natürlich irgendwie zeigen, wir müssen es nicht auf die leichte Schulter nehmen und hat er gesagt, eine Katze im Eck macht komische Sprünge. Und die halbe Mannschaft hat schon mal so zueinander geguckt, von was woher kommt das jetzt auf einmal? Aber ich habe damit eigentlich ein ganz konkretes Bild gehabt. Also ich habe sofort verstanden, was er meint. Und wir haben dann trotzdem gewonnen gegen Lustenau, muss ich schon sagen. Ich glaube, der Ivo hat wieder 3 oder 4 Tore gemacht und dann ist es einfach gelaufen. Aber also er hat immer wieder witzige Sprünge gehabt. Er hat einmal, kann ich mir erinnern, da haben wir in 2 Wochen Zeit zweimal gegen Real Madrid spielen müssen. Ich glaube,
dürfen.
Müssen, ja, eigentlich im Vorfeld dürfen. Nachhinein gesehen mit Tordifferenz 11-2 über die 2 Spiele. Also das war schon eine harte Nuss.
Dann war, glaube ich, Inter Mailand auch noch in der Gruppe. Ne?
Der war auch noch in der Gruppe. Das war dann das letzte Spiel, glaube ich, von Winter. Da waren wir schon ausgeschieden. Aber auf jeden Fall, damals war so Spiel
3. Roman Reiner sein...
Ja?
Debüt-Fan,
das kann sein, ich. Das kann schon sein. Ja, ich weiß, dass er Trikot geholt hat nachher. Ja, da hat jeder gelacht, weil ich war nie so ein Trikotsammler. Aber egal, auf jeden Fall, damals war Spieltag 3 und 4 in der Gruppe, waren gegen den gleichen Gegner und wir haben dann gegen Real Madrid gespielt und ich meine erst auswärts 6-1 verloren und dann vor dem Rückspiel hat er natürlich in der Zeitung, hat man schon spekuliert, wie viele Tore kriegen wir heute und bla bla bla. Und er hat dann in seiner Besprechung vor dem Rückspiel hat er das Bild von der Titanic gegeben und hat gesagt, Jungs, wir sind wie ein Orchester. Alle sehen uns schon, wir sind schon komplett runter, aber wir spielen trotzdem heute. Wir spielen weiter. Und das war für mich war das schon so auch wieder ein Bild, wo ich gedacht habe, ja, gut gefunden. Ich meine,
für was sollst du machen? Musiker.
Ja, für einen Musiker war das gut gefunden. Ich glaube, in seiner Seele war der Herr Osim ja auch ein Musiker, also sicher ein Dichter.
Sportlich war die Zeit Ende der 90er Jahre für Sturm, wie schon mehrfach erwähnt, die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Finanziell war es allerdings, das weiß man vor allem rückblickend, ein Leben am Limit. Der sehr extrovertierte Präsident Hannes Kartnick, man kennt ihn, der Hai im Schwimmbecken zu Hause und so weiter und so fort, ist dann später auch zu einer Haftstrafe verurteilt worden, mittlerweile wieder seit einigen Jahren auf freiem Fuß. Wie war das eigentlich bei dir? Gab es da einen Teil deines Gehalts auch im Kuvert? Man weiß es ja mittlerweile von einigen deiner Mannschaftskollegen, dass dem so war.
Leider nein, also... Nee, ich habe keine Kuverts und ich habe keine illegale Verrichtungen da bekommen. Ich habe auch gestaunt, ich war zu dem Zeitpunkt des Prozesses, habe ich ja teilweise in Brasilien gelebt und habe es natürlich mitverfolgt und ich habe ja auch aussagen müssen über Schriftverkehr dann. Bei mir war der Unterschied eher so, ich hatte wie ich aus Holland gekommen bin, ich habe die Besprechungen immer selbst gemacht. Also ich habe zwar einen Link bekommen über einen Berater, aber ich habe dann selbst
also die Vertragsverhandlungen
ja. habe ich. Und nachdem ich mich mit dem Steuerrecht in Österreich gar nicht auskenne, habe ich halt im Vertrag aufnehmen lassen, dass es eine gewisse Brutto-Netto-Berechnung gibt. Und da hat man mir erklärt, dass man in Österreich 35% Steuer zahlt in dem Fall, und das habe ich dann auch alles reinschreiben lassen. Das heißt, netto wäre das dann so viel, brutto so viel. In diesem Sinn war das eigentlich bei mir gar nicht die Diskussion, dass was ich nachhinein dann im Rahmen des Prozesses mitbekommen habe, ist, dass es von meinem Arbeitsvertrag tatsächlich drei Varianten gegeben hat. Also ich hatte einen zu Hause bei mir in der Schublade und einen anderen ist bei Sturm Graz aufgefunden in der Geschäftsstelle. Und noch eine dritte Variante ist dann beim ÖFB gelegen oder bei der Liga. Mhm. Also das hat mich dann schon gewundert im Rahmen des Prozesses. Ich kannte ja nur den einen, den ich unterschrieben hatte. Und die anderen zwei, die waren irgendwie ja, schön gefunden, aber die waren mir nicht bekannt.
Aber bei den anderen beiden war dann deine Unterschrift nicht oben?
War auch schon auch Unterschrift okay. dabei. Also ja, da waren nur Zusatzblätter, die dann irgendwie anscheinend...
Reingerutscht sind wahrscheinlich, ja, unabsichtlich.
Unabsichtlich, denke ich, von einem anderen Vertrag reingerutscht. ja, also das war bei mir eher das Thema. Stärker noch, dann ist Sturm nachher in Ausgleich gegangen, und dann hat das Steueramt tatsächlich nochmal angeklopft bei mir. Obwohl ich halt einen Nettovertrag hatte, habe ich dann doch nochmal einiges an Steuern nachzahlen müssen. Also da ist es bei mir eher in eine andere Richtung gegangen. Die Kuverts sind in eine andere Richtung zum Steueramt gegangen. Ja.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.